der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Ob Sie uns in Berlin, in Potsdam, in Brandenburg oder irgendwo im Rest der Welt hören, seien Sie uns gleichermaßen herzlichst willkommen. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Und mein Kollege Steve Schulz und ich freuen uns auf eine spannende Stunde voller interessanter Geschichten und garantiert dem einen oder anderen, was Sie jemand mitteilen können, wenn er sagt, das habe ich gar nicht gewusst. Freuen Sie sich auf das Radio BH1 Stadtgespräch. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend im Radio BH1 Land. Seien Sie uns herzlich willkommen zum Radio BH1 Stadtgespräch. Mit mir im Studio ist
Steve Schulz.
Und dir geht es gut?
Mir geht es sehr gut. Vielen Dank.
Gut, er kann nicht klagen. Er ist kein Anwalt. Mein Name ist Uwe Schneider und wir können Ihnen sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn Sie Waldbewohner oder Waldbesitzer sind, denn heute ist der internationale Tag des Waldes und dir einen herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, du bügelst zu deinem Leben gerne. Heute ist auch Tag der Hauswirtschaft übrigens.
Vielen Dank für die Glückwünsche.
Man kann ja immer mal ein bisschen gratulieren zur rechten Zeit. Erhöht es Knabenmännlichkeit, sagt man.
Was man hier alles lernt.
Oder?
Unglaublich.
Also wir gratulieren jetzt erstmal der deutschen Nationalmannschaft. Gestern ein fulminantes 2:2. Das zweite Testspiel wurde siegreich beendet, auch in den pinkrosenen Kostümen.
Fulminant, okay.
Naja, zumindest war es doch sehr überzeugend. Teilweise bis zu 70% Ballbesitz und nur 2:1 gewonnen, aber immerhin.
Also toll, ne? Also zwei hochklassige Mannschaften, zwei Siege, also es sieht jetzt ganz anders aus kurz vor der EM als noch Ende letzten Jahres.
Und weißt du, was das Besondere ist? Es gab noch nie so eine hohe Einschaltquote im Fernsehen für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft seit 2019. Also sprich seit knapp 5 Jahren. Im März 2019 war das der beste Wert mit 11,96 Millionen Fans bei einem DFB-Länderspiel bei RTL
übrigens. Da hat man wahrscheinlich in dem Spiel mit gegen Frankreich viele so ein bisschen wieder gut gestimmt, milde gestimmt und die haben jetzt wieder eingeschaltet.
Wobei es hieß ja immer, das ist im Free-TV und ich konnte es gar nicht sehen, weil ich habe gar kein RTL, ist mir aufgefallen.
Du hast kein RTL?
Ich habe kein RTL, du musst ein Abo abschließen oder musst diese Digital-Dinge haben. Ich bin ja gnadenlos altmodisch. Ich gucke ja, wenn ich überhaupt Fernsehen gucke, gucke ich wahrscheinlich
nur aus dem Fenster.
Ja, das reicht mir auch, man schaut ja auch in die Ferne.
Genau.
Oder im Internet gucke ich dann meistens und dann stelle ich fest, aha, ich habe gar keinen RTL-Zugang. Ich müsste dafür 6,99 zahlen. Wieso dann man sagt, warum man dann überhaupt sagt, es ist Free-TV? Das stimmt doch überhaupt nicht.
Komisch.
Seltsam, oder?
Ja, nächstes Mal
auf die Quote
an und dann machen wir das übers Phone. Dann kannst du dann, halte ich mein Smartphone vor den Fernseher und dann können wir da zusammen.
Das ist schön. Ich war ja quasi im Live-Ticker verbunden.
Okay.
Den gab es ja überall, dass man das hören konnte, weil ich unterwegs war. Ich saß im Auto, ich konnte es gar nicht hören.
Weißt du, was wir früher also gemacht
sehen.
Haben?
Pardon, ja.
Wir haben früher den Fernseher angemacht, den Ton weg und dass dann die Übertragung im Radio gehört. Ist viel lebendiger und viel emotionaler. Ganz toll, ganz großartig.
Ja, ich habe die Übertragung teilweise im Radio gehört und ich muss ehrlich sagen, das war eine Frau, die es kommentiert hat. Und sie hatte eine sehr quäkige Stimme. Und ich wollte jetzt den Ton nicht wegdrehen, das war ein bisschen blöd, sonst konnte ich gar nichts hören. Aber ich habe dann bei einer berühmten großen Zeitung, die machen auch einen Live-Ticker, dann immer zwischendurch gelesen. Wenn sozusagen an der Ampel die Zeit dafür war. Oder man kann sich das auch vorlesen lassen mittlerweile. Das machen diese modernen Smart-Dinger. Aber ihr habt früher euren Fernseher angemacht. Andere machen ihre Salate an, ihr habt den Fernseher angemacht. Du kommst aus einer Generation, da hat man früher in der Bar Frauen angemacht, aber ihr macht Fernseher an. Irgendwas stimmt doch mit euch Technik-Nerds nicht.
Ja, wir machen auch Salat an, manchmal.
Hallo, du kleines heißes Salatblatt. So, wir schweifen ein wenig ab. Ja. Aber das ist so ein bisschen jetzt der humorigen Ecke geschuldet, denn wir haben auch Themen, da muss man sagen, die sind etwas ernster, man könnte eigentlich kotzen, oder?
Ja, aber aufstoßen zumindest.
Fangen wir mal mit den leichteren Themen an. Wollen wir
mal reinstarten? Los geht's.
Die schönen Themen, es ist eigentlich ein schönes Thema, doch muss man sagen, es ist ein schönes Thema. Am Wochenende öffnen nämlich einige Tore wieder. Und zwar das Lustige ist, es werden die Schlösser geöffnet für Schlösser.
Ja, schönes Wortspiel.
Oder?
Ja, absolut.
Was passiert denn da? Weil wir haben ja am Wochenende, wir sind ja in der Osterwoche. Freitag sind wir nicht da, im klassischen Sinne. Aber weil ja Ostern ist, also Karfreitag.
Ja.
Karfreitag für alle Automobilisten hat nichts mit dem Auto zu tun. Über den Karfreitag im Einzelnen reden wir noch. Aber dann haben wir ja das Osterfest schon. Und insofern, das ist ja auch Zeit für die Familie, nicht nur in sich zu gehen, sondern vielleicht auch mal gemeinsam rauszugehen. Das Wetter soll ja so schlecht nicht werden. Und insofern bietet es sich ja an, einmal die tollen Schlösser und Gärten zu besichtigen. Jetzt bist du dran. Warum, was wird geöffnet?
Es wird eine ganze Menge geöffnet. Vor allen Dingen Häuser, die jetzt über die kalten Wintermonate geschlossen waren wegen Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten etc. Die sind jetzt wieder offen. Es gibt da eine ganz große Liste. Wer also Interesse hat, genau zu wissen, was ist jetzt wieder offen, der kann auf der Webseite von der SPSG, also der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, im Detail sich alles anschauen. Unter anderem ist die Bildergalerie im Schloss Sanssouci wieder eröffnet. Und wer sich den Cäcilienhof anschauen möchte, der sollte das in dieser Saison auf jeden Fall machen. Denn der soll jetzt für einige Jahre geschlossen werden. Und sonst gibt es natürlich auch im Raum Sanssouci, Babelsberg etc. wunderschöne Gärten, die man sich jetzt angucken kann. Vor allen Dingen dann jetzt, weil die ganzen Blühersaat da sind, ne? Viele Blumen
ich
und so.
Ich schaue jetzt gerade mal, meteorologisch wird es eigentlich ganz schön. Karfreitag 14 Grad Wolken, aber Samstag ist jetzt kein klassischer Feiertag, aber im Regelfall ja ein Überbrückungsfreitag. Und dann aber auf jeden Fall Ostern wird ganz schön. 17, 18 Grad, wenig Wolken, also Wolken, wenig Sonne, aber zumindest trocken. Insofern kann man das auf jeden Fall schon mal als Ausflugstipp nehmen.
Auf jeden Fall.
So, das waren jetzt die leichten, die heiteren, die eigentlich beschwingten Themen. Aber ich kann Ihnen versprechen, gleich wird es noch ein bisschen, unangenehmer. Aber trotzdem nicht weniger informativ. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Wir sind gleich wieder da.
Radio BH1, meine Hitgarantie.
Willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch. Mit mir im Studio ist Steve Schulz. Ich bin Uwe Schneider. Und es gibt Meldungen, die haben uns in den letzten Tagen immer wieder verfolgt. Und wir haben überlegt, reden wir darüber? Wie reden wir darüber? Wann kann man darüber reden, ohne dass man das Gefühl hat, ja, man würde irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das sind, Sie haben das mitbekommen, die Kriminalstatistiken veröffentlicht worden in einigen Bundesländern. Die gesamtdeutsche, bundesrepublikanische Betrachtung steht noch aus. Aber einige Bundesländer haben veröffentlicht. Hamburg mit furchtbaren Zahlen, die nach oben geschossen sind. Frankfurt mit ganz furchtbaren Zahlen. Und der Innenminister von NRW, Herr Reul, ist sehr besorgt, weil die Anzahl der Kinder, also Personen unter 14 Jahre, unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen ist auf über 7.000 gestiegen, nur in NRW. Dazu kommen noch 24.000 weitere Jugendliche und Heranwachsende. Die Gewalttäter sind alle Kinder und Jugendliche. Mhm. Und das führt uns zum jetzigen Thema Gewalt an deutschen Schulen. Das ist ja ein Thema, wo viele Pädagogen aufschreien und sagen, Freunde, hier ist was ganz schiefgelaufen irgendwie in den letzten Wochen und Monaten. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist der, dass die Statistik zeigt, dass wir einen Zuwachs von fast 20% haben innerhalb eines Jahres. Und das ist natürlich massiv. Und die Art und Weise der Zwischenfälle, der Gewalt, die da gezeigt wird, die wird auch immer massiver. Also es ist jetzt nicht das Herunterwerfen einer Federtasche, sondern es sind wirklich Faustkämpfe, es sind Bedrohungen, es sind Erpressungen. Es sind das Mitbringen von Waffen und dergleichen. Also es ist schon eine Entwicklung, die beängstigend ist, muss man wirklich sagen.
Das Konsumieren,
weil auch die Täter ja immer jünger werden.
Das Konsumieren von Gewalttaten, wenn Handyvideos grassieren, die bei TikTok verschickt werden, bei Instagram, bei YouTube oder untereinander in WhatsApp-Chats, wo Kinder quälen und das zeigt man dann, oder auch andere Sachen, wo Kinder auf, oder ich sage jetzt bewusst Kinder, also unter 14, auf Erwachsene losgehen, auf Schüler, auf Obdachlose und das wird dann gefeiert. Ja. Das kann ja nicht nur kommen, weil die alle irgendwelche Gewaltspiele spielen. Wo glaubt man, wo kommt das her?
Die Begründung ist mannigfaltig. Man sagt hier einerseits, die soziale Ungerechtigkeit ist eines der Gründe dafür. Dann gibt es die Vermutung, dass die Verwahrlosung selbst ein ausschlaggebender Grund dafür ist. Es gibt aber auch die Vermutung, dass diese fehlenden sozialen Kompetenzen, die zu Hause vermittelt werden, Grund dafür sind, die zunehmende Gewalt zu Hause und auch die fehlende Streit- und Konfliktkultur, die wir hier an Schulen haben, beziehungsweise auch zu Hause vorfinden, die Kinder dann mit in die Schule bringen und weil ihnen gewisse Dinge fehlen in der sozialen und emotionalen Kompetenz, werden Konflikte eben auf der Gewaltebene ausgetragen.
Ist das jetzt so, dass man wirklich nicht weiß, woher es kommt, oder ist es so mannigfaltig, oder versucht man einfach im Trüben zu stochern, um irgendeine Erklärung zu finden dafür, warum die Gewalttaten in und an Schulen so massiv ansteigen? Kümmert sich da überhaupt irgendjemand drum? Gibt es da jemand, der sagt, es gibt jetzt eine Taskforce Jugendliche? Weil all diese jungen Menschen, die jetzt in der Schule sind, das sind alles mal Leute, die diese Gesellschaft tragen sollen, quasi deine Rente zahlen, meine Rente zahlen und generell auch dieses Land weiter nach vorne bringen sollen. Wenn die sich aber alle schon vor dem 18. Lebensjahr bekriegen und abschlachten, dann ist ja da nicht viel getan, weil wir haben ja sowieso noch ein Problem, was die Geburten angeht. Das ist aber ein anderes Thema.
Diese Frage ist absolut berechtigt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie ich es beobachte, ich kann das natürlich nicht jetzt selber irgendwie sagen, das gibt es offiziell. Da müsste man nochmal die Verwaltung bzw. die Verantwortlichen fragen. Ich beobachte Folgendes, und zwar, dass wir eine Anklagegesellschaft haben, aber wir haben keine lösungsorientierte Gesellschaft. Das heißt, wir sagen, oh, das ist schlimm, das ist furchtbar, aber es gibt keinen, der sich dieser Thematik wirklich annimmt und der diesem Problem wirklich Herr werden möchte. Vor allem, weil wir eben es auch hier mit einer Entwicklung zu tun haben, in der sehr stark auch zugezogene, zugewanderte beteiligt sind, involviert sind, und das ist so ein rotes Tuch. Und da ist man dann immer ganz vorsichtig, dann gibt man dann irgendwelche Entschuldigungen, ja, die sind ja traumatisiert oder die dürfen ja oder wir müssen ja ein bisschen weggucken und wir können ja nicht immer mit dem Stock draufhauen und so weiter, also mit dem Metaphorischen. Und von daher ist da nicht wirklich eine Kraft oder Institution, die sich dieser ganzen Problematik annimmt.
Das ist so, wie hierzulande gesellschaftspolitisch viele Themen ausgeblendet werden, um nicht der falschen Seite Vorschub zu leisten. Ja, habe ich genau so den Eindruck, oder?
Absolut, bin ich ganz genau deiner Meinung.
Wenn die jetzt die Grundschule, die Oberschule hinter sich gebracht haben, ganz kurz noch ein Wort zu dem, die dann ins Studium eintauchen, da soll es jetzt auch ein verschärftes Hochschulgesetz geben. Ganz kurz noch, was soll sich da ändern?
Das neue Berliner Hochschulgesetz soll Studenten und Dozenten vor Übergriffen und Straftaten schützen, wie Diskriminierung, Gewalt, sexuelle Belästigung und dergleichen. Und die Strafe, abgesehen davon, dass das natürlich auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann, soll auch die Exmatrikulation sein, also der Ausschluss vom Studium.
Also wenn jemand nachweislich juristisch strafrechtlich überführt, festgestellt und dann juristisch abgeurteilt wurde, kann es dann sozusagen Auswirkungen auf seinen Studiengang haben, dass er genau beispielsweise dann der Uni verwiesen, also exmatrikuliert wird.
Ganz genau. Ähnlich wie in der Schule, ne? Wenn du dich da zu oft daneben benimmst, kann es sein, dass die Schule dich runterschmeißt. Und so soll es dann auch an der Universität so sein.
Kaum vorstellbar, dass das bislang sowieso nicht gang und gäbe war. Aber wir werden sehen, es gibt noch einige Dinge, die sind nicht gang und gäbe und haben auch indirekt vielleicht mit dem zu tun, womit wir gerade gesprochen haben, mit der Verwahrlosung von Kindern. Und das wird ja viel auf den Lockdown und auf die Lockdowns in den letzten Jahren geschoben. Aber da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, hier im Radio BH1 Stadtgespräch.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine
Wenn Sie uns gerade im Auto, zu Hause, im Büro oder vielleicht gemütlich zu Hause in Berlin, in Potsdam, in Brandenburg irgendwo hören, im Bett vielleicht, wäre ja auch schön. Seien Sie herzlich willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Verwahrlosung junger Menschen, Kriminalitätssteigerung im unerträglichen Maß in deutschen Schulen, auch hier in Berlin-Brandenburg. Und man sagt, es geht viel auf die Verwahrlosung von zu Hause zurück, die insbesondere im Lockdown Einzug gehalten haben soll. Und jetzt gibt es ja seit gestern den großen Skandal. Da hat ein Recherchemagazin die Freigabe beim RKI eingeklagt der Protokolle, die das RKI in internen Vermerken, in internen Gesprächen hatte. Und da kam dann raus, dass Lockdown zum Beispiel, es war erwiesen, es gibt eigentlich überhaupt keine Evidenz, dass ein Lockdown was bringen würde. Mhm. Lockdown wurde sogar mit schlimmeren Konsequenzen im Vorfeld betrachtet als das Virus selbst. Jeden Tag kommen jetzt neue Geschichten heraus. Heute hat sich Hendrik Streeck, Professor Dr. Hendrik Streeck, verwundert darüber geäußert, weil er gehörte zum Expertenrat der Bundesregierung und sagte, hat sich immer gewundert, warum so ein Korridor verengt wurde von verschiedenen wissenschaftlichen Meinungen. Und jetzt auch beim RKI, dass offensichtlich da politische Entscheidungen getroffen wurden und keine wissenschaftlich basierten Entscheidungen. Ja. Und er wünscht sich doch sehr eine Offenheit. Und interessanterweise hat ja unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, also er sieht keine Notwendigkeit zur Entschwärzung der ganzen Unterlagen, weil es gäbe ja immerhin eine Expertenkommission des Bundestages, die das alles jetzt aufarbeiten. Wie glaubwürdig und wie nachhaltig, das weiß ich nicht, weil man muss jetzt auch wissen, dass Karl Lauterbach sich gerade eine Rüge eingefangen hat. Es gibt nämlich ein Verfahren gegen ihn, denn er hat die letzte Impfkampagne, die er verantwortet hat, und zwar hieß das, ich schütze mich. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass eine Impfung nicht vor einer Infektion schützt. Und die hat er sozusagen mit einer Werbeagentur Bringard Lück eine Werbekampagne ausgelöst für insgesamt 45 Millionen Euro. Das Problem daran ist nicht, dass diese Werbekampagne eigentlich keinen Sinn machte, gemessen dem, was diese Info wirklich konnte, sondern dass sie freihändig vergeben wurde, also ohne Ausschreibung. Und zwar an die gleiche Agentur, die auch den Wahlkampf für die SPD gemacht hat. Oh, das hat ein Geschmäckle. Und der Bundesrechnungshof sagt nun, nee, da gibt es jetzt einen Prüfbericht. Das ZDF hat das auch aufgegriffen. Eine Auflistung von Fehlern und Ungereimtheiten, die es unbedingt zu klären gilt.
Schöne Formulierung, ne?
Herr Lauterbach hat sich dazu noch nicht geäußert.
Ja, wird er wahrscheinlich bald tun, mit geschwärzten Stellen.
Wolfgang Kubicki von der FDP fordert jetzt übrigens eine Enquete-Kommission, also eine Untersuchungskommission, eine überparteiliche, die jetzt wirklich klärt, was ist da gewesen, einfach um zu vermeiden, dass im Fall einer nächsten Pandemie, eines nächsten Problems wieder die gleichen Mechanismen greifen, nämlich dass da irgendwelche Leute aus der Politik und nicht wissenschaftsbasiert, tatsächlich wissenschaftsbasiert, auf der kompletten breiten Meinung der Wissenschaft Entscheidungen treffen.
Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, denn oft ist es ja so, dass es dann Untersuchungen gibt, aber es gibt dann im Nachhinein keine Verantwortlichen. Und das ist das, was mich dann immer wundert. Ne? Im Nachhinein will es dann keiner gewesen sein und niemand ist wirklich zur Verantwortung zu ziehen. Ne? Der eine schiebt es zum anderen, aber es gibt keine wirklichen Verantwortlichen und es gibt auch keine Verfolgung dessen. Wenn man etwas weiß und es trotz besseren Wissens und Gewissens vielleicht dann trotzdem tut und damit eben einen so breiten Schaden anrichtet, wie er angerichtet wurde, nachweislich, dass es da niemanden gibt, der dafür verantwortlich sein soll.
Und das ist, glaube ich, das, was auch die Spaltung der Gesellschaft ausmacht. Die einen sagen, ach komm, lass doch mal sein, ist doch lange vorbei. Die anderen sagen, nein, ich habe es jetzt so gelitten, ich wurde ausgegrenzt.
Ja.
Und die anderen sagen, wieso, wir haben doch alles mitgemacht, wieso müssen wir uns jetzt wieder verantworten?
Ist doch alles gut, ne? Wir haben doch alles überstanden. Genau. Und die anderen möchten eine Aufarbeitung der ganzen Corona-Pandemie, der Maßnahmen etc. Und die werden auch im Nachhinein immer noch als Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum.
Ich hatte nach unserer letzten Sendung, wo wir das Thema aufmachten, ja mehrfach gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier schwurbeln, sondern es sind ja tatsächlich Daten des RKI, die veröffentlicht wurden.
Genau.
Also Hochoffizielle, die eben offensichtlich anders in der Öffentlichkeit dargestellt wurden, als sie in den Unterlagen stehen.
Ja.
Und es gibt keine wirkliche Begründung dafür, außer einer politischen, dass man sagt, man wollte die Leute in eine bestimmte Richtung schieben, was zum Beispiel auch mit der Impfwirksamkeit angeht. Diese Kampagne, ich schütze mich, da war schon klar, sie wird nicht vor einer Infektion schützen.
Ja.
Vielleicht vor einem schweren Verlauf, aber auch das war nicht klar. Und das stand schon fest. Und das war dem Bundesgesundheitsminister zum damaligen Zeit immerhin 45 Millionen wert.
Unglaublich.
Manch einem sein Ganzes. In dieser Woche gab es aber auch noch andere Dinge, die viele Leute beschäftigt haben, die auch mit einem schönen Erlebnis eigentlich zu tun haben. Und da geht es um einen Finger. Und über diesen Finger reden wir gleich im Radio BH1 Stadtgespräch.
BH1. Meine Hitgarantie.
Das Stadtgespräch auf Radio BH1. Willkommen zurück. Der Finger der Woche war ein Zeigefinger und gehörte Antonio Rüdiger. Jetzt sagen Sie, wer ist das? Das ist ein Nationalspieler, Verteidiger und er ist bekennender Moslem. Und er hat zu Beginn der Fastenzeit ein Foto von sich gepostet in traditioneller muslimischer Kleidung mit Kopfbedeckung, wo er kniend all seinen Freunden und Glaubensbrüdern ein schönes Fasten gewünscht hat und den Zeigefinger der rechten Hand erhoben hat. Jetzt gibt es einen Journalistenkollegen, Reichelt, der sagt, das ist doch klassisch das IS-Zeichen. Und wenn man mal googelt, tatsächlich, das wurde immer als IS-Zeichen genommen und hat das sofort natürlich gepostet. Wie kann denn das sein, dass ein Nationalspieler ein IS-Zeichen zeigt? Also das Zeichen des Terrorismus des Muslimischen. So, und daraufhin hat jetzt Antonio Rüdiger Anzeige gegen Hetze gestellt und auch der DFB hat Anzeige erstattet gegen Hetze, weil ein Nationalspieler offensichtlich den Gruß gezeigt. Er hat einen erhobenen Zeigefinger gezeigt oder er wollte zu Gott zeigen, was auch immer er gezeigt hat, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich diesem eigentlichen Zeichen. Das kann man jetzt übertrieben finden. Was sagen denn so deine Kollegen dazu?
Ich habe keinen, der sich dazu irgendwie groß geäußert hat. Was ich nur fragen wollte, was mich interessiert, hat sich denn Antonio Rüdiger selbst zu dem Bild geäußert?
Außer über seinen Anwalt, dass er Anzeige wegen Verleumdung und Hetze gestellt hat. Nicht, aber es gibt halt dieses Foto und wenn man mal ein bisschen googelt und Islamkämpfer sich anschaut, dann haben die alle diesen Finger oben. Er meint, nö, das war einfach nur der Fingerzeig Gottes und seid anständig. Aber es ist so, wenn du jetzt den rechten Arm zum Gruß hebst, einfach nur schau mal da drüben, dann kann man daraus auch was Böses ableiten, gerade heutzutage. Ja, und wenn Frau Faeser in der Nähe ist, bist du im Grunde sofort im Gulag.
Ja.
Aber das ist zweierlei Maß, was wir in diesen Zeiten ja öfter mal haben.
Der Semiotiker würde sagen, man muss mit Zeichen vorsichtig sein. Ne? Also die Semiotik ist ja die Wissenschaft der angewandten und Zeichen und ihrer Bedeutung. Und da muss man eben sagen, haben sich jetzt die Terroristen eines Zeichens bedient, das eigentlich einen anderen Hintergrund hat oder ist es jetzt umgekehrt? Ne? Also gab es dieses Zeichen vorher schon, was nur adaptiert wurde oder missbraucht wurde oder gab es dieses Zeichen noch nie und hat Antonio Rüdiger jetzt das aus der besagten Quelle, nämlich der terroristischen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht sollte er selber dazu mal was sagen.
Ich würde sagen, sie bilden sich mal ihre eigene Meinung. Wir haben selber keine dazu. Also ja, es sieht so aus, aber ich kenne mich zu wenig aus mit dieser ganzen Geschichte. Es wird vielleicht ein wilder Popanz drum getrieben. Auf der anderen Seite, wenn es bei anderen Leuten mit einem ähnlichen Armzeig sofort irgendwie in Schlagzeilen ausartet,
ja, das ist
sollte
ja
es in diesem Fall zumindest auch eine Aufklärung geben.
Na klar, genau.
Gerade in diesen Zeiten, wo wir ja gerade terroristische Anschläge gerade von muslimischer Seite hatten, in Moskau und dergleichen,
genau,
da ist das ja dann unbedingt angebracht, dass man auch darüber redet. Aber gerade linker Terror, religiöser Terror, darüber wird halt ungerne auch gerade bei den Medienkollegen gesprochen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja. Lass uns aber diese Sendung bitte mit etwas Fröhlichem beenden.
Das wäre schön.
Ostern steht vor der Tür.
Ja.
Was wirst du machen? Weißt du das schon?
Auf jeden Fall viel rausgehen, hoffe ich, wenn das Wetter zustimmt. Wenn das Wetter einladend ist.
Und das soll es ja sein. Wolkig, 17, 18 Grad, Ostersonntag, Ostermontag. Samstag ist noch am schönsten, aber auf jeden Fall angenehm. Wir haben keine Schneeschauer, keinen Regen zu erwarten und Eiersuchen könnte im Garten funktionieren.
Ich glaube, ich werde einen der schönen Potsdamer Parks besuchen.
Eine schöne Idee, aber mach's bitte am hellerlichen Tag, nachts. Du weißt, das kann zu falschen Ergebnissen führen. Aber es gibt noch einen, wenn Sie einen Schokohasen haben, wenn Sie Kinder haben oder selber sagen, ich möchte ganz gerne mal so einem Schokohasen das Ohr abbeißen, könnte ja sein, dann achten Sie bitte drauf. Es gibt jetzt eine Ökobilanz und zwar je heller der Schokohase, umso weniger nachhaltig ist er. Also dunkle Schokolade ist nachhaltiger als weiße Schokolade. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche Wahnsinnige daraus wieder rassistischen Gedanken ableiten können, aber es hat was damit zu tun, dass da weniger Zucker drin ist. Dunkle Schokohasen hinterlassen kleinere CO2-Abdrücke. Und jetzt ist die Frage, ist ein CO2-Abdruck in dieser Größenordnung überhaupt relevant? Wie überhaupt auch in dieser Woche und in der vergangenen Woche ja von renommierten Wissenschaftlern ohnehin die Frage aufgestellt wurde, welchen Einfluss hat CO2 überhaupt auf die Atmosphäre? Korrekt?
Genau. Ja.
Der Anteil an CO2 in der Atmosphäre ist 0,04%. Das ist jetzt nicht das so wirklich viel.
Nee.
Und der menschengemachte Anteil ist von diesen 0,04% 0,3%.
Mhm. Also verschwinden gering.
Es gibt einen Wandel im Klima, das kriegen wir ja mit. Aber ist der Mensch jetzt wirklich dafür verantwortlich oder nicht? Und das ist jetzt nicht, weil wir beide uns das jetzt ausdenken, sondern weil es wirklich in den letzten Tagen von vielen sehr, sehr renommierten Wissenschaftlern, Instituten aus Norwegen, fängt damit an, jetzt Meldungen gab, die sagen, nach ihren Berechnungen kann das eigentlich damit nicht in Zusammenhang stehen, weil man sich die Modelle angeschaut hat von vor 420 Jahren, wo wir deutlich wärmer waren, deutlich wärmer waren und wir jetzt quasi aus einer Eiszeit kommen. Mhm. Und dass also dann die Wissenschaftler sagen, nee, wir müssen aber diskutieren. Es gibt Klimawandel, darüber gibt es überhaupt keine Diskussion, aber was ist das ursächlich, korrekt?
Absolut, ganz korrekt.
Und das sagen dann auch Menschen, die sind wie gesagt
Nobelpreisträger, Meteorologen, also wirklich renommierte Wissenschaftler.
Okay, renommiert sind wir jetzt auch, weil wir sagen erstmal an dieser Stelle, wir wünschen Ihnen ein herrliches Osterfest, aber noch nicht ganz, weil das Osterfest beginnt ja am Karfreitag eigentlich. Mhm. Aber wir sind Freitagabend nochmal da.
Ja, wir haben eine kleine Ostersendung vorbereitet.
Aha. Ja. Da weißt du mehr als ich, aber der Mann hat einen Eierkopf, insofern passt es.
Schöne Sendung. Ja, wir werden so ein bisschen darüber sprechen, was Ostern eigentlich ist und was für Symbole, was für Feiertage und dergleichen wir so zu Ostern vorfinden.
Ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, dass Karfreitag nichts mit Autos zu tun hat. Und insofern, alles Weitere werden wir dann am Freitagabend von dir höchstpersönlich hören. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Haben Sie einen schönen Mittwochabend. Das waren
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Einen geruhsamen Mittwochabend.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine